Gut, dann sind wir bei Top 7 angelangt. Da geht es um eine Anfrage der IFRS Foundation. Und zwar geht es darum, im Due Process Handbook die Kriterien für die Aufnahme von Fragestellungen in den Annual Improvement, das jährliche, in den Annual Improvement Prozess zu definieren. Da hat es in der Vergangenheit ja berechtigte Kritik gegeben, dass hier teilweise Dinge mit eingeflossen sind, die möglicherweise über die normalen Annual Improvement Verbesserungen hinausgehen. Herr Kleinmanns, können Sie uns dann die Fragen kurz vorstellen? Und ich glaube, Ziel ist zunächst mal, dass Sie von uns ein gewisses Steering bekommen, in welche Richtung unsere Antworten da gehen sollen.
Die hatten wir ja beim letzten Mal oder hatten Sie beim letzten Mal ja schon besprochen, welche Punkte Sie in die Stellungnahme aufnehmen wollten. Und also ich würde vorschlagen, wenn Sie damit einverstanden sind, dass ich die Unterlage 071 kurz durchgehe und da, wo Sie Änderungsvorschläge oder Ergänzungsvorschläge haben, dass Sie mir das entsprechend anzeigen. Der erste Absatz hier ist wieder nur die grundsätzliche Begrüßung, dass es diese Vorschläge von der Foundation gibt. In dem zweiten Absatz wird die Sichtweise des RIC dargestellt, dass die Vorgehensweise unterstützt wird. Zwei recht allgemeine Absätze. Und in dem dritten Absatz fängt dann eigentlich der Kernkritikpunkt an, der sich nämlich darauf bezog, Sie erinnern sich, dass es zwei wesentliche Gründe gibt, warum ein AIP-Projekt angestoßen werden kann. Das ist Clarifying und Correcting. Und bei diesem zweiten Kriterium, wo es um die Korrektur von einem Standard ging, da waren Ihnen zwei Textstellen so ausformuliert, dass die möglicherweise Effekte zeitigen, die nicht gewünscht sind. Und das bezieht sich darauf, dass einmal eine bestimmte Logik, die für einen Standard bisher Anwendung gefunden hat, dass die zulasten einer anderen, auch akzeptierten Logik verdrängt wird. Das ist auf der Seite 2 von dem Entwurf diese Textziffer klein 2, die da unterstrichen ist. Und dann gab es einen Hinweis ganz am Ende, wo man eine Ausnahme zu einem bestehenden Prinzip durch eine AIP-Maßnahme erreichen könnte. Und gegen diese beiden Formulierungen hatten Sie Bedenken. Die Vorgehensweise, um mit diesen Bedenken umzugehen, war die, dass das zweite Kriterium, das vorgeschlagen wurde, dass das eine Aufwertung erfährt. Und dieses zweite Kriterium, das findet sich auf der Seite 2 in der Mitte, dass eben der ISB vor Aufnahme dieses AIP-Projekts sicherstellen muss, dass der Zweck von dieser AIP-Maßnahme klar definiert ist, eng begrenzt ist, dass die Konsequenzen untersucht wurden und dass alles entsprechend bedacht ist und identifiziert wurde. Also lange Ausführung für das, was auf Seite 1 unten beginnt und bis zur Mitte der Seite 2 geht. Gibt es dazu Anmerkungen?
Wenn ich mal wieder anfangen darf. Also ich stimme dem erstmal so grundsätzlich zu, aber ich würde es verschärfen. Und der Lösungsvorschlag, der ist mir nicht weit genug, dass wir nur sagen, da musst du jetzt irgendwie more emphasis auf B legen. Ja. Weil ich finde, in A, das, was Sie zu Recht entsprechend der Diskussion hier unterstrichen haben, insbesondere in dem zweiten Teil, in sich unlogisch ist. Ja. Also, wenn wir diesen zweiten Teil nochmal durchlesen, a correcting amendment does not propose, jetzt mache ich mal bewusst, a, a new principle, or b, a change to an existing principle, but c, may create an exception from an existing principle. So, a new principle kann ich verstehen, das ist etwas, was in diesem Standard bis jetzt noch überhaupt nicht drin war. Ja, was ganz Neues auf einmal. Aber change to an existing principle, das heißt, da war schon etwas da, aber das verändere ich. Das wäre für mich in jedem Falle ein Widerspruch zu jetzt B, wie Sie es dargestellt haben, eng und begrenzt. Das kann es nicht sein. Und wenn dann drittens noch gesagt wird, may create an exception from an existing principle, das heißt, etwas ist schon da und ich mache eine Ausnahme, das ist für mich praktisch fast genauso, dass ich im Grunde, das ist sonst nur eine Spielerei mit Worten, das ist change to an existing principle. Also, ich finde das total widersprüchlich in sich.
Aber das lese ich ein bisschen anders, weil Ihre Kleinbuchstaben A und B, die sind ja genau ausgenommen. Das soll ja mit der AIP-Maßnahme nicht erreicht werden. Was erlaubt wird, ist klein c, und gegen klein c kommt ja die Kritik vom RIC.
Aber was Sie nur sagen ist, dass Sie im Grunde als Lösung, was wir wollen, das Second Criterion, was Sie jetzt hier vom Text nur sehr kurz aufführen, dass wir hier nicht durcheinander kommen, welches Prinzip wir gerade meinen, also Kriterien wir meinen, das ist mir zu kurz gesprungen, dass man nur sagt, dass das mehr betont werden soll, wenn ich auf der anderen Seite da drinstehen habe, ich darf eine Exception machen.
Gut, dazu kann ich erstmal nur sagen, ich habe erstmal nur umgesetzt, was Sie mir in der letzten Sitzung aufgetragen haben, dass Sie da möglicherweise schärfer vorgehen möchten, dass...
ist nur noch zu kurz gesprungen, wir sollten ruhig schärfer werden. Ja, weil ich kann nicht sagen, eng beschränkter Zweck. Wenn das so eng, so beschränkt ist, kann es nicht so wichtig sein, dann können wir nicht ein New Principle dafür machen. Und ein Exception to a Principle, dass ich eine Exception to an existing principle mache, was eigentlich nur narrow und well defined ist, akzeptiere ich auch nicht. Es qualifiziert nicht dafür. Deswegen, ich finde das Ganze hier, diesen zweiten Teil, ganz bedenklich. Und nochmal, ich stimme zu, aber ich würde es gerne, oder ich würde dem RIC empfehlen, das zu verschärfen.
Also vielleicht nur mal, Verschärfung kann ja nur sein, dass man sagt, Exception wird überhaupt nicht akzeptiert. Ich würde das vielleicht nochmal zur Diskussion stellen und bedenken, das RIC sollte nicht hier nur an Fälle denken, in denen man dem Preparer was Böses will. Sondern Exception to an Existing Principle kann auch hilfreich sein, denn was man unter klein 2i lesen, correcting is resolving a conflict or addressing an oversight or relatively minor unintended consequence, die ja auch bei der, eins von denen muss ja erfüllt sein. Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, mir fällt es ad hoc nicht eins ein, aber wird uns sicher was einfallen, wo in einem AIP von einem Principle abgewichen wurde, gerade auf Anraten und Bitten der Preparer, wo man gesagt hat, ja, das ist zwar das Principle, aber da gibt es einen Konflikt, es gibt zwei widerstrebende Principles und deswegen kann ich hier eine Exception bei einem machen, um hier einen Konflikt zum Beispiel auszuräumen. Also das komplett abzulehnen halte ich für etwas problematisch, weil wir da möglicherweise positive Hilfestellungen, die man durch ein AIP macht, dann nicht mehr ermöglichen. Also von daher sehe ich jetzt, baue ich mal die Gegenposition auf, würde ich eigentlich sagen, ich finde das, so wie es hier steht, in Ordnung. Dass das eine Exception von a Principle nicht so sein darf, dass ich hier wirklich umwerfend etwas Neues bringe, wird durch B, meiner Ansicht nach, das steht auch drin, klar gesagt, es muss narrow and well defined sein, Purpose. Und kann jetzt natürlich sagen, bitte achte besonders auf B, aber wenn ich den 65 groß A lese, dann steht drin, must all criteria A bis D must be met. Das heißt, B muss auf jeden Fall immer getroffen werden. Deswegen sehe ich jetzt keinen Grund, das irgendwie noch besonders zu betonen. Also ich würde diese...
Ja, also ich verstehe den Punkt. Bevor Sie das gesagt haben, vielleicht hätte ich gesagt, wir sollten derartige Ausnahmen von existierenden Prinzipien nicht zulassen, weil das ja wohl dafür spricht, dass man über das Prinzip nochmal nachdenken muss. Und mag es aber wirklich Einzelfälle geben, über einen haben wir gerade gesprochen, nämlich Aktivierung von Dingen, die eigentlich nicht Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind, wo so etwas Sinn macht. Aber ich habe ein Problem damit, sowas im Rahmen von einem AIP zu machen. Das heißt, hier würde mir der Hinweis helfen, dass das nur in absoluten Ausnahmefällen passieren soll und ansonsten eben im normalen in der normalen Entwicklungsroutine von Standards vonstatten gehen sollte und eben nicht im AIP. Dann das Misstrauen, was hier so ein bisschen mitschwingt, ist, dass im Rahmen von AIP mal ganz schnell hier und da und dort mal irgendwas gemacht wird, was aber fundamentale Bedeutung hat, weil es vielleicht auch vom Due Process nicht so ernst genommen wird wie ein normaler Ablauf von einem Standard. Und da sollten wir an der Stelle vielleicht deutlich sagen, dass wir das nicht wollen. Nicht so ausführlich, wie ich das jetzt gemacht habe.
Misstrauen ist auch gerechtfertigt. Von den früheren AIPs waren, ich schätze mal, im Durchschnitt von 10 Vorschlägen 2, die abgelehnt wurden, weil sie viel zu weitreichend waren. Und ich bin auch und möchte immer gerne den Preparers hilfreich sein und so weiter. Aber ich muss sagen, das ist genau so mein Konzern. Wenn ein Prinzip, ein neues, wirklich besser ist oder es auf einmal nichts mehr taucht und dann, Entschuldigung, da kommt das Misstrauen hoch, Exception zu machen, dann muss ich sagen, das gehört nicht ins AIP rein. Das muss in den ganz normalen Due Process. Da kann jetzt gegen eingewendet werden, wieso ist der Prozess so viel anders. Wenn dem so wäre, müsste man die ganze Differenzierung dann wiederum auch nicht machen. Dann kann ich sagen, es ist völlig egal, wer was macht und ob es AIP ist oder sonst was. Aber das war eigentlich mal die Grundaussage. Im AIP machen wir die Dinge, die nicht furchtbar wesentlich sind, die easy, ja, fixed und so weiter. Und sonst geht alles normal. Und daran möchte ich auch bleiben.
Also es trifft auch meine Meinung, eine Ausnahme von einem existing principle ist ein neues principle und es sollte in den AIPs kommen.
Dann komme ich jetzt nochmal zurück zu der Frage von vorhin. Sind wir der Meinung, dass ein exception from an existing principle komplett ausgenommen werden soll?
Also ich würde als Kompromiss höchstens anbieten, dass man einen Folgeschritt dann definiert, dass das dann eben in den normalen Prozess innerhalb einer bestimmten Frist hineinkommen soll und dann festgestellt werden muss, ob es dann so bleiben kann als Ausnahme, weil es wirklich eine kleine unbedeutende Sache ist, die den Preparern auch hilft. Als Preparer habe ich ein bisschen was dagegen, pragmatisch so eine Exception ganz unmöglich zu machen, weil man dann unter Umständen auch bei kleinen Fragen dann gar keine Möglichkeit hat, sondern warten muss. Aber grundsätzlich sind die Bedenken, die geäußert wurden, absolut richtig. So eine Exception eines Existing Principle, die darf nicht auf der Ebene langfristig bestehen bleiben. Die muss dann ihren Segen vom Wort bekommen oder sie muss wieder rückgängig gemacht werden.
Und ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, dass man sagt, es darf nur ausnahmsweise sein, wirklich ausnahmsweise. Und es muss als solche Ausnahme von einem Principle auch vorgestellt und dokumentiert sein. Dass das deutlich wird.
Hilft das, wenn wir dann vorschlagen, but may create in exceptional circumstances only an exception?
Extraordinary.
Das regt uns Bescheid wissen, aber ich bin wirklich dagegen. Ich will diesen Satz, der sich auf die Exception bezieht, plädiere ich weiterhin dafür, weil ich kann nicht so richtig differenzieren, ob nicht die Exception im Grunde ein Change in Principle darstellt was es soll. Und ich weiß auch nicht, warum. Wenn ich zum Beispiel, Herr Truxius, jetzt nehme ich so mal, ich kreiere auch ein Beispiel. Wir haben in den Standards auch manchmal Rule-Based-Sachen drin. Ja, in so einer gewissen Auslegung. Da habe ich kein Problem, ja, wenn das geändert wird. Das ist aber für mich dann kein Change in existing principle. Principle ist für mich, sind die Generalnormen, die Grundsätze. Und die sollten nicht im Rahmen eines AIP sein. Und deswegen meine ich weiterhin, es kann ersatzlos wegfallen. Wenn da irgendetwas in einem Standard Überflüssiges drinsteht, die Fälle kennen wir auch, ja, oder etwas, was inkonsistent ist und eigentlich das Prinzip nicht, ja, betrifft, fein. Aber das ist für mich die Aussage, die Exception zu einem ansonsten weiterhin gültigen Principle. Das Principle wird ja nicht aufgebaut. Wir kreieren eine Exception. Tut mir leid. Wir reden die ganze Zeit, dass der IFSB und IFRS principle-oriented sein soll. Und jetzt gibt man Freifahrtschein für Exceptions. Also ich sage nur meine Meinung.
Also ich stelle fest, dass alle Preparer hier in diesem Kreis da heftig genickt haben bei dem, was sie gerade gesagt haben. Kann ich mich dem dann im Zweifel auch noch anschließen.
Also ich will jetzt beileibe nicht, ich gebe nur mal eins zu bedenken. Es gibt Situationen, in denen es den Preparern hilft, wenn ein bestehendes Principle, wenn eine Exception dazu kommt. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Ich verweise nur, das ist kein Annual-Proofing-Projekt auf den 3216a. Das ist eine Exception to a Principle, das wir da eingebaut haben.
Also Puttable, ja.
Genau.
Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Natürlich.
Der zweite Punkt, den wir haben, ist, wir werden feststellen, weil das Framework sehr schlecht ist, dass wir sehr oft zwei widersprechende Principle haben. Nämlich, das ist der Punkt, resolving a conflict. Das können wir auch nur abbauen. Wir können ja kein Change in Principle machen, indem wir diesen Konflikt lösen, indem wir zu einem dieser beiden Principle eine Exception machen. Ich bin dabei, dass sie sehr eng sein muss und die darf das Principle nicht ändern. Change in Principle ist auch ausgenommen, wie der Satz hier sagt. Wir sollten uns also darüber, ich glaube, wir haben zwei Dinge jetzt zur Auswahl. Das eine ist, wir sagen, wir legen grundlegend, das war der Vorschlag, Exceptions to Principle ab. Oder wir versuchen klar zu machen, Exception to Principle ja, aber das muss, vielleicht nochmal in Verstärkung des B, es darf wirklich nur eine, na, wie soll man sagen, also wirklich sehr eng umgrenzte Exception sein, die auch nicht zu einer, die nicht zum Beispiel dazu führt, dass man sie analog auf andere Dinge anwendet, also dass die keine allzu weite Auswirkung hat, sondern nur auf diesen Aspekt. Vielleicht kann man das so.
Ja, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir jetzt die beiden Dinge nicht miteinander vermischen. Eine Ausnahme vom Prinzip, die ist zwar unschön, aber ich glaube nicht, dass wir uns grundsätzlich dagegen aussprechen. Wogegen wir uns aber, glaube ich, mit Mehrheit aussprechen, ist, solche Ausnahmen im Rahmen von AIPs zu machen. Das ist der entscheidende Punkt.
Genau.
Also es geht nicht um Ausnahmen, sondern es geht um den Prozess. Und 16a war nach meiner Erinnerung auch nicht im AIP, sondern das war ein ganz normaler Due Process. So, und hier könnte man eben abgestuft argumentieren, dass man sagt, man will das eigentlich gar nicht. Und wenn überhaupt, dann nur für ganz eng definierte Ausnahmen.
Wenn man das aufgreift und dann hier das rewürden würde und sagen, but, es steht auf but may create, but should not create an exception from existing principle.
And may not.
Ja gut, aber dann, wenn das, dann sollten wir das auch schreiben und sagen, das soll raus. Also im AIP soll es keine Exception geben. Wenn überhaupt, nur dann bei, aber auch dann sehr wahrscheinlich nur in äußersten Notfällen und eigentlich nahezu gar nicht, weil wir wollen ja Principle-Based haben. Exceptions wollen wir nicht. Okay, also dann wenn wir das klarer machen und nicht nur sagen, das bleibt drin, aber es darf nur für very well defined und bla bla bla, sondern wir sagen, wir sind komplett raus von dem aus dem AIP.
Also das ist mein Verständnis von AIP. Klarstellend und Korrektur. Fertig. Und nichts substanziell Neues.
Ja, Sie können nur zwei widersprechende Principle dann nicht mehr auflösen. Weil Sie dürfen nicht, eins von beiden...
Nicht im AIP. Nicht im AIP.
Ja, aber dann müssen wir auch sagen, dann nehmt bitte raus, resolving a conflict between existing requirements of IFRS, weil das können wir dann nicht mehr lösen. Wir können kein Principle ändern und wir können auch kein Exception machen. Das heißt, Konflikte von zwei IFRS sind im AIP nicht mehr aufzulösen. Gut, dann schreiben wir das auch rein.
Ganz offen gesagt, der ESB überlegt, der macht immer mehr konfliktäre Prinzipien. Das sehen wir doch. Bei Revenue macht er was anderes, als er bei Leases macht, und das soll er sich genau überlegen. Und das kann er nur im normalen Prozess machen.
Okay, ich warte nur darauf. Ich meine, wir werden das ja auch rausgehen, wenn die Ersten kommen und sagen, warum habt ihr euch ohne Not diese Möglichkeit begeben, Konflikte aufzuheben, weil wir wissen im Moment, wie lange es dauert, bis das Board sich grundlegend an irgendwelche Projekte macht. AIP wird vom IFRIC mit bearbeitet, das geht schneller, aber die Mehrheit ist hier dafür, dass wir das so machen, deswegen sollten wir das dann auch so reinschreiben. Also wir nehmen Exceptions komplett raus und damit auch Resolving a Conflict nicht mehr im Rahmen der AIPs. Ja? Okay.
Ich bin nicht so ganz klar mit dieser Aussage, weil in dem ersten Teil von Correcting, Resolving a Conflict, weiß ich nicht unbedingt, wie der Konflikt aussieht und ob das unbedingt ein Change of Principle oder wie auch immer dann bedeutet. Das muss man sich dann ansehen. Aber deswegen bin ich weiterhin beim Principle, wie er im zweiten Teil ist. Kein neues und keine Änderung und das andere streichen. Was unter Resolving Conflicts dann ist, das ist ein breites Feld.
Das kann doch auch nur Klarstellung letztlich sein. Und da dagegen, also ich bin jetzt auch gefühlsmäßig ein bisschen gegen das ganze Ablehnen, jedes Änderung durchs AIP. Aber ich sage mal so, als Präparer muss man natürlich auch sagen, es gibt uns für gewisse Rechtssicherheit auch. Diese AIP, bis man die immer mitkriegt und dann, auf ein, und dann unterschätzt man sie oft. Also die größten Aha-Effekte in den letzten 2 Jahren habe ich aus AIPs gehabt. Und die anderen werden...
Gut, also dann nehmen wir nur jetzt diese Exceptions, aber die wollen wir nicht. Ja. Genauso wenig wie ein neues Prinzip oder ein Change.
Und die Argumentation für Resolving a Conflict, das bleibt so mit der Begründung, dass es...
Lassen wir raus. Lassen wir raus, Resolving a Conflict.
Das hatte ich gerade anders verstanden.
Na, ist ja, Resolving a Conflict kann ja auch andere Dinge... Nein, lassen wir raus, weil es falsch missverständlich. Das lassen wir so, wie es steht. Lassen wir raus, wir hatten ja vorher gesagt, also das war jetzt eine doppelte Verneinung. Lassen wir es aus der Änderung raus. Wir lassen es aus der Änderung raus. Wir ändern die Änderung.
Weil das, Entschuldigung, diese Fälle haben wir gehabt, wenn zum Beispiel schlichtweg durch Fehler der Staff und so weiter und redaktionelle Versehen in Beispielen etwas drin stand, was gar nicht zu dem Prinzip passte. Und dann die Frage kommt, wie soll man das denn eigentlich verstehen dann? Das haben wir oft genug auch bei den Exposure-Drafts. Die Staff ist offensichtlich auch unter, ich sag mal, under Stress da und da passieren Fehler. Und dann gehört es zum Resolving, ist klar.
Okay, dann gehen wir weiter, die Other Comments.
Ja, können wir gerne machen, Other Comments. Der erste bezieht sich darauf, dass in den Vorschlägen nur die AIP selber adressiert sind, aber nicht die anderen Maßnahmen, die der ISB häufig in diesem Zusammenhang ergreift. Als Beispiele sind hier aufgeführt die Narrow Scope Changes oder Improvements zu einzelnen Standards oder der Post-Implementation Review. Und es wird vorgeschlagen, auch für diese beiden und möglicherweise vergleichbare Maßnahmen auch Kriterien einzuführen. Gibt es da von Ihrer Seite Anmerkungen?
Bin mir jetzt nicht sicher, da sollten wir nochmal, bevor wir da was schreiben, dass man am Ende sagt, die Leute sollten vielleicht nochmal genauer lesen, ob es nicht für Post-Implementation Review und so nicht schon, also ich meine, da gibt es keine Kriterien, soweit ich weiß, sondern da hat man doch festgelegt, bei neuen Standards ist nach x Jahren einer vorzunehmen, oder?
Das ist einer der 6 Standardschritte des ISB Standard-Setting. Der 6. ist immer Post-Implementation Review mit möglicher Feedback-Schleife.
Dann habe ich da ja die Kriterien festgelegt. Das Kriterium ist Zeit. X Jahre nach Erlass.
Also, aber es wäre ein Kriterium, würde ich sagen.
Na gut, ja, aber dann, ich weiß jetzt nicht, ob dann da drin steht, Post-Implementation heißt doch jeder neue Standard nach einer Zeit, oder sagen wir da, muss nicht sein, sondern wir wollen weitere Kriterien hören.
Grundsätzlich jeder, aber was ich meinte, ist, zu welchen oder unter welchen Voraussetzungen darf dann ein solcher Post-Implementation Review zu der Änderung eines bestehenden Standards führen? Was sind die Anforderungen? Wenn ein neuer Standard rausgekommen ist, wie zum Beispiel der IFRS 3 2008, der soll ja demnächst im Rahmen eines Post-Implementation Reviews begutachtet werden. Und wenn dann festgestellt wird, dass bestimmter Änderungsbedarf besteht, dann würde da der IFRS 3 geändert werden. Und da, das ist der Vorschlag in dieser Anmerkung hier, sollten Kriterien definiert werden, wann es tatsächlich zu einer Änderung kommen darf.
Das brauchen wir nicht, weil dann gelten die Kriterien. Der ISB diskutiert das und dann gelten die Kriterien, ob er es in AIP macht oder normal macht. Und dann trifft er seine Entscheidung. Da brauchen wir doch keine neue Regelung.
So hatte ich es beim letzten Mal verstanden, aber offensichtlich war das...
Ich habe eher verstanden, da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher, über die Kriterien, was bei dem Post-Implementation Review alles zu machen ist. Und da bin ich jetzt aber nicht sicher, ob es das nicht gibt.
Also ich würde...
Das wäre mein Punkt.
Ja, da sollten wir doch mal schauen. Ich bin auch mittlerweile, muss ich sagen, also die Dinge, die das Board am Ende macht, wo sie in Standards eingreift, AIP, Post-Implementation, ich glaube, da braucht man keine weitere Unterscheidung. Aber was vielleicht sinnvoll ist, aus eigener Erfahrung, dass wir das Board noch mal bitten, doch zu unterscheiden, was ist denn AIP und was ist eine Interpretation? Weil da habe ich oftmals irgendwie ein Thema, das zu sehen, wann wir eine AIP machen und wann wir eine Interpretation machen. Weil zum Beispiel Resolving a Conflict habe ich jetzt diese Sitzung wieder gelernt, hat mich der Chairman belehrt, dass wir auch Konflikte in Standards über Interpretation lösen können. Der IFRIC 10 hätte so etwas gemacht. Ich habe mich dann zurückgehalten und nicht gesagt, dass das einer der Gründe war, warum wir die IFRIS 5 Konflikte nicht als Interpretation genommen haben. Und da wurde nämlich genau das als Begründung gebracht, dass wir keine Interpretation daraus machen können. Ist vielleicht nochmal ein Punkt, darauf hinzuweisen, dass man diese Interpretationskriterien von den AIPs nochmal abgrenzt.
Nicht im Handbuch von IFRS Committee, ja, ist das richtig so? Ich muss mich mal dran gewöhnen. IFRS Interpretation Committee. Ist es nicht da doch gelöst? Das haben wir doch heute. Was kann er, danach geht doch auch das IFRIC selbst vor, was es machen kann.
Das Problem, das ich nur sehe, ist, dass keine saubere Abgrenzung ist zu den Kriterien, die wir jetzt hier haben. Es kann Fälle geben, wo ich sage, da sind die Kriterien anwendbar. Es kann aber auch Fälle geben, ein und derselbe Fall, der auf eine Interpretation anfällt. Und da ist keine saubere Abgrenzung. Ich hatte es bisher immer so verstanden, dass die AIPs Konflikte lösen, weil der Board kann natürlich Änderungen vornehmen im AIP. Aber ich als Interpretation Committee kann keine Konflikte im Standard lösen. Ich kann nicht das Board overrulen, indem ich in der Interpretation einfach sage, da ist ein Konflikt und der gilt jetzt. Das scheint aber nicht ganz klar zu sein. Und da sollten wir vielleicht da nochmal nachfragen und sagen, im Interesse der Klarstellung sollte man da nochmal schauen, ob es hier eine saubere Abgrenzung zu den Interpretationen gibt.
Zu den Narrow Scope Improvements, gibt es da Bedarf, irgendeine Bitte an die Foundation zu senden? Das ist in dem gleichen Absatz der zweitletzte auf der Seite 2.
Herr Kleinmann, nochmal zur Klarstellung. Sind wir danach gefragt worden, ob es Kriterien für Post-Implementation Review geben soll? Oder war das eine Idee von uns, zu sagen, dass was für das AIP jetzt entwickelt wird, könnte auch auf die anderen Prozesse übertragen werden?
Diese Anregung kam von einem Ratsmitglied. Weil Sie erinnern sich, es gab ja zunächst die Diskussion, wer soll diesen Comment Letter überhaupt erstellen? Und da hatte man eine Abstimmung vorgenommen zwischen RIC und Rat. Und ein Ratsmitglied hat aber bestimmte Anregungen, das sind genau die in dem Absatz hier mit, mitgeteilt.
Ja, ja, also ich habe nämlich nochmal kurz in das ISB-Papier hineingesehen und da habe ich von Post-Implementation Review nichts gesehen. Also insofern werden wir gar nicht aufgerufen, dazu was zu sagen.
Ich meine auch, man sollte dann lieber trennen und wenn man zu dem anderen Thema was sagen will, dann kann man auch dazu einen Brief schreiben und sagen, wir regen an, dieses und jenes zu tun oder es anderweitig einbringen. Aber hier bin ich mit Herrn Professor Kirsch einer Meinung, dass wir hier sagen, wir haben zu einem Thema eine Antwort zu geben und die geben wir.
Ja, oder das, was wir gerade schon diskutiert haben, wenn die Kriterien für das AIP sauber abgegrenzt sind, braucht man eigentlich keine extra Kriterien nochmal für die Post-Implementation Review.
Oder so.
Weil das ist eigentlich mit drin in der ganzen Diskussion.
Bleibt noch die Frage nach den Narrow Scope Improvements. Braucht man dazu etwas? Also soweit ich mich erinnere, war es so, dass wenn man das IASB Due Process Handbook schon einmal aufmacht und Änderungen einfügt, dann könnte man auch alles andere in diesem einen Vorgang abdecken. Das war, glaube ich, die Überlegung.
Ich komme jetzt nicht mehr drauf, was als Mangel da erkannt worden ist. Weil wir schreiben ja noch nicht das IASB Handbook jetzt neu, wie er Fragestellungen zu behandeln hat.
Mangel vielleicht in dem Sinne, um klar zu beschreiben, was die Kriterien sind, die vorliegen müssen, damit es zu Narrow Scope Improvement kommen kann und auch was beim Implementation Review zu machen ist.
Ja, ich meine auch das andere. Der erste Punkt ist ja ganz allgemein. Nicht nur das, was beim Annual Improvement, sondern wie er auch ansonsten without Annual Improvement das machen soll, die Entscheidung. Also ich weiß nicht mehr genau. War das im Hinblick einfach eine Reaktion darauf, dass wir jede Woche einen neuen Standard haben, der nach neuen Prinzipien vorgeht? Oder war das so? Ich weiß nicht.
Nein. Also so wie ich das verstanden habe, das war der Instrumentenkasten, den das IFRIC im Moment hat. Da gibt es eben die Interpretation, es gibt AEP, das bearbeitet wird, viele Sachen werden in Post-Implementation Review verschoben, sag ich mal, und es gibt eben auch diese Limited oder Narrow Scope Veränderung. Und jetzt wird einer dieser vier Instrumentarien, die ich gerade besprochen habe, adressiert und die anderen drei nicht. Und die Überlegung war, dann kann man doch alle diese Instrumentarien einmal besser klären.
Okay, aber mit so etwas Post-Implementation Review kann doch, das ist nur der Anlass, ist der Anlass für eine späte Änderung. Die folgt dann genauso, wie der ESB nach Due Process Handbook vorgeht. Oder es war gemeint, wir brauchen Kriterien, was bei einem Post-Implementation Review überhaupt angesehen wird. Ich glaube, das war vielleicht eher gemeint. Da bin ich aber auch nicht sicher, was für Dokumente es dazu gibt. Da ist doch zum Beispiel auch Cost-Benefit solche Fragen drin. Ne? Das ist doch der Grund dafür, was man, dass man im Nachhinein dann schaut, war es praktikabel, Cost-Benefit. Gibt es dafür klare Regeln? Das habe ich noch im Hinterkopf, dass das so gemeint war.
Vielleicht können wir es so machen, dass wir sagen, Any Improvements sind unsere Punkte da und da, haben wir gerade besprochen. Post-Implementation ist ein Thema, was gar nicht hier reinpasst, weil das ist etwas, das ist nicht getrieben durch ein Problem, das ich habe, sondern das wird nach einem gewissen Zeitraum für jeden Standard gemacht. Würde ich also nicht adressieren. Das andere, was der Board macht, sind diese Narrow Defined. Die sind für mich per Definition dann Dinge, die nicht AIP sind. Müssen wir also auch nicht drauf eingehen, das ist auch das Board. Das Einzige, was für mich noch bleibt, ist wirklich ein Thema Interpretation und AIPs. Den Unterschied. Und da kann man ja mal, das ist zwar auch nicht gefragt, aber wir machen natürlich auch in unseren Comment Letters, beantworten wir auch etwas und machen Statements, die nicht gefragt werden. Zum Beispiel bei den Stripping Costs. Da kommen ja auch unsere Other Comments, die uns auffallen. Da kann man ja darauf hinweisen und sagen, also wir weisen nochmal darauf hin, das sind unsere Probleme bei AIP. Weisen aber darauf hin, dass man vielleicht das auch diesen Punkt der AIP-Definition-Kriterien nochmal daraufhin auch untersucht und sagt, gibt es da eine klare Abgrenzung zu der Interpretation. Weil das kann man ja machen, weil eine neue Definition der Kriterien AIP kann dann ja zu einer Überlappung mit den Interpretationen kommen, wo am Ende dann wieder jeder sagt, ja, was machen wir jetzt, Interpretation oder AIP? Und das meine ich gerade, dazu kann man ja einen Satz schreiben, das ist ja nichts, wo das Board dann am Ende sagt, oder die Trustees, oder wer es hier die Frage stellt, sagt, nee, also die Frage haben wir ja nicht gestellt.
Aber den letzten Punkt habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Also nach meinem Verständnis gibt es verschiedene Instrumente, es gibt das Standard Setting, es gibt die Interpretation und es gibt das AIP. Gegenstand dieser Dinge kann Narrow Scope sein, wahrscheinlich im Wesentlichen im Standard Setting, ob im AIP, weiß ich nicht. Post-Implementation Review, auch eine Frage Standard Setting, wahrscheinlich AIP. Aber nochmal, wir haben diese drei Dinge, wir haben Standards, wir haben Interpretationen. Und wir haben das Instrument Annual Improvement, die sich mit Masse auf die Standards beziehen wird. Das heißt, die Überschneidung, was ist AIP und was ist Interpretation, das fällt mir schwer, das nachzuvollziehen, weil bei den AIPs ja immer die Standards geändert werden. Das heißt, ich habe dann Änderungen des Standards. Ne, also es ist jetzt kein drittes Papier daneben.
Ja, das stimmt, aber ich kann auch, ich hatte ja gerade das Beispiel gebracht, über den IFRIC 10 Dinge, die im Standard sind, anscheinend ändern über eine Interpretation. Ich kann Konflikte innerhalb eines Standards, also ich glaube, Interpretation und AIPs, ja gut, aber deswegen sollte man es klarstellen. Darf ich das? AIPs und Interpretation beziehen sich meiner Ansicht nach auf sehr ähnliche Sachverhalte. Narrow, defined, Probleme, die im Standard sind. Und das ist für mich kein Post-Implementation Review, das ist was ganz anderes. Ja. Und diese Einzelprojekte, Narrow Scope Improvement, IFRS, das ist für mich ein Thema, das liegt ja beim Board. Und wenn die sagen, es ist kein AIP, dann kann es ja dann nur ein Narrow Defined IFRS Project sein. Also deswegen sehe ich jetzt von den Anlässen oder sagen wir mal den Problemen eher die Überschneidung bei den Interpretations und den AIPs.
Das ist mein Punkt. Geht euch, stimme dir absolut zu, aber darf ich vielleicht eins sagen? Ich kann das nicht mehr genau darstellen, was der Hintergrund war, dass ich dasjenige Ratsmitglied nochmal anrufe, was konkret gemeint war, weil das ist sonst keine, in dem Sinne, Fair Presentation. Ja? Und dann können wir mit Guido Flatt, wenn da wirklich noch andere Substanz hinterherkommen, die ich jetzt einfach nicht mehr weiß, oder, ja? Oder ob er so ein Wertler, in welche Begründung, dass wir zu dritt machen und in dem Fall für das RIC kurz zusammenstellen, was die Begründungen sind, und sonst lassen wir es draußen. Ist das fair? Ich kann es einfach jetzt und nicht mehr genau, was die Begründung war.
Ja, sorry. Okay. Also wir müssen ja sowieso noch mit dem Vorstandsausschuss des DRSC besprechen. Dafür muss auch noch eine Abstimmung erfolgen. gut, eine Abstimmung mit dem Vorschlag steht hier, Textziffer 6. Und von daher sollten wir zunächst mal noch vom Rat den Input bekommen, das, was wir insgesamt haben, kann der Vorstandsausschuss dann gucken.
Okay, damit sind wir. Von Ihnen hätte ich gerne noch Input zu einer Frage, das ist der letzte Absatz. Da wird nämlich vorgeschlagen, dass analoge Kriterien auch in das IFRIC Due Process Handbook aufgenommen werden sollen. Und dieser Vorschlag stammt auch von dem nämlichen Ratsmitglied.
Das haben wir doch jetzt anders. Ich glaube, jetzt haben wir auch gesagt, denkt bitte daran, hier ist Annual Improvement. Ja. Wenn wir ähnliche reinbringen, haben wir genau das Problem, was wir gerade adressiert haben. Was habe ich denn dann? Eine Interpretation oder ein AIP? Ich kann ja nicht ein und dieselben Kriterien oder ähnliche für eine Interpretation oder AIP machen. Also da, was war auch...
Da meine ich, da war die Meinung, die ähnliche Unterscheidung zwischen dem normalen Due Process und AIP für einen Standard, eine Änderung des Standards, weil ja AIP ist Änderung Standard, das ist keine Interpretation. Ob man diese Differenzierung im Due Process auch für Interpretation macht.
Es gibt bei Interpretation kein Annual Improvement Project.
Das ist doch der Punkt, ob man nicht eine solche Differenzierung auch, um es schneller zu machen, auch für Interpretation einführt.
Gut, jetzt irgendwo brauche ich noch eine Tasse Kaffee, ich stehe irgendwo am Schlauch.
Ich verstehe das nicht, was das
Ratsmitglied da wollte.
Genau. Warum macht man überhaupt AIP? Weil man den Prozess, angemessenen Due Process, das muss der Board machen, es ist eine Änderung des Standards, ja, aber in kürzerer Zeit erreichen will. So, manche Interpretationen beim IFRIC haben auch sehr, sehr lange gedauert. Und jetzt kann man sich eine ähnliche Kriterienstellung für Interpretation von IFRIC vorstellen, wo man auch differenziert, es gibt eine mit normalen Due Process, eine Interpretation, und eine Interpretation, die auf einem schnelleren Wege erfolgt.
Okay, aber da muss ich sagen, wenn Sie meine Meinung dazu hören wollen, brauchen wir nicht, weil das ist bei der letzten Finanzmarktkrise von IFRIC gemacht worden. Der IFRIC 19 war nämlich so ein Fall, wo uns gesagt worden ist, bei Debt-Equity-Swaps und so weiter, das war dieses Thema, brauchen wir sofort eine Regelung. Viele Unternehmen machen das und wir haben das innerhalb von anderthalb Sitzungen durchgepeitscht. Da meine ich, brauchen wir keine... Also meine private Meinung ist die, wenn das Committee sagt, wir sollten das auch nochmal klarstellen, wann wir eine schnelle Interpretation brauchen mit 15 Tagen Kommentierungsfrist und eine lange mit 90 Tagen, dann können wir das machen. Aber ich glaube, dass wir es nicht brauchen, weil es einfach, wenn es beim IFRIC ankommt und uns wird gesagt, wir müssen es schnell machen, dann machen wir es schnell.
Ich muss leider sagen, so war der Punkt auch nicht gemeint, sondern es sollte in Bezug auf die Arbeit, die das IFRIC bei AIP für den Board vornimmt, sollten korrespondierende Due Process Schritte in das Due Process Handbuch des IFRIC aufgenommen werden. Das war der Vorschlag, der hier gemacht wurde. Das heißt, der Teil der Arbeit...
Dann sollten wir jetzt hier abbrechen, weil ich glaube, das ist jetzt Zeitverschwendung. Wenn wir bitte nochmal mit dem Ratsmitglied reden und dann mal sehen, was da gewollt worden ist. Und dann können wir es noch weitermachen.